Noch während Saga neben Berengarias Leichnam kniete und ihre blutige Hand hielt, fiel auf der anderen Seite der Brücke die Entscheidung. Nachdem es vorbei war, zählte niemand die toten Piraten. Keiner machte sich die Mühe, ihre Leichen zu sammeln und zu verbrennen. Die toten Kriegerinnen und Seeleute aber wurden auf das Plateau geschafft. Mehr als 1000 waren gefallen und sie wurden zu mehreren Scheiterhaufen aufgeschichtet, weil es unmöglich war, jedem Einzelnen ein christliches Begräbnis zukommen zu lassen. Berengaria hatte man oben auf einen der Scheiterhaufen gelegt, die Hände auf der Brust verschränkt, die beiden Lanzen, mit denen sie Quara getötet hatte, über ihr gekreuzt. Jorinde saß zitternd auf einem Mauerrest und sprach erst wieder, als sich die Flotte am nächsten Morgen an die Vorbereitungen zur Rückkehr nach Venedig machte. Nur ein einziges Schiff würde weiter nach Osten segeln. Angelotti war schwer verletzt worden und für eine Weiterfahrt ins Heilige Land zu schwach. Er übertrug das Kommando der Santa Magdalena einem der anderen Kapitäne. Violante war die erste gewesen, die darauf beharrt hatte, nicht nach Venedig zu segeln. Im engsten Kreis gestand sie, dass sie lieber sterben wollte, als die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit Gachmorit aufzugeben. Und sie erzählte ihnen eine aberwitzige Geschichte über ein geheimes Abkommen, das auf Burg Lerch zwischen einem Gesandten des Papstes, dem Dogen von Venedig, König Philipp, Bonifaz von Montferrat und ihrem Mann geschlossen worden war. Er habe ihr nie erzählt, um was es dabei gegangen war. Gachmoret sei bald darauf zur Befreiung der heiligen Stätten aufgebrochen. Was danach geschehen sei, nun, sie jedenfalls wolle herausfinden, ob das, was der Johanniter über Gachmorets Wahnsinn erzählt hatte, der Wahrheit entsprach. Jorinde verkündete mit neu erwachter Kraft, dass sie gleichfalls die Reise fortsetzen werde. Sie werde niemals nach Hochrial zurückkehren. Am Abend zuvor war Saga vor die versammelten Mädchen, Söldnerinnen und Seeleute getreten und hatte erklärt, dass sie die Führung der Flotte abgebe. Sie habe aufgehört, die Stimme der Magdalena zu hören, und wen könne das verwundern nach dem, was geschehen war. Gott habe sich von ihr abgewandt, verkündete sie. Dafür erntete sie allerlei Rumoren, auch sogar ein paar Steine. Angelotti legte ihr nahe, mit der Santa Magdalena nach Zypern oder ins Heilige Land zu reisen und von dort aus die Heimreise anzutreten. Niemand könne für ihre Sicherheit an Bord der Flottenschiffe garantieren. Saga erkannte die Weisheit in seinen Worten und erklärte sich zur Weiterfahrt auf der Santa Magdalena bereit. Karmesin machte keinen Hehl aus ihrer Erleichterung über Sagas Entscheidung, und obgleich ihre offizielle Aufgabe als Begleiterin des Zuges beendet war, wollte sie bis zuletzt an Sagas und Jorindes Seite bleiben. Aus Freundschaft, wie sie sagte, und aus Neugier. Violante zeigte darüber wenig Begeisterung. Und so brach die Flotte der Kreuzfahrerinnen auseinander. Vorräte wurden verteilt, Abschiedsworte gesprochen. Dann stachen die Galeeren in See. Die Flotte nach Westen, die Santa Magdalena nach Osten. An Bord befanden sich Saga, Violante, Karmesin und Jorinde und rund 200 Mädchen. In der zweiten Nacht auf See stand Violante allein an der Reling des Vorderdecks und blickte nach Osten. Sie fühlte sich schuldig. Schuldig an vielen Dingen. Die anderen mochten glauben, ihr Gewissen belaste sie nicht. Dies war genau der Anschein, um den sie sich immer bemüht hatte. Die Anführerin. Nichts schien ihr nahe genug zu gehen, um ihren Mut zu brechen. Aber das Zittern in ihrem Inneren erinnerte sie daran, dass die Wahrheit eine andere war. Die Kälte in ihrem Herzen war das eisige Erschrecken über sich selbst, über die Folgen ihres Tuns und das Grauen, das sie heraufbeschworen hatte. Und wofür? Die Mädchen glaubten, es ginge ihr um die Befreiung des Heiligen Landes. Lächerlich. Saga, Karmesin und der Rest des kleinen Führungstrupps hingegen waren der Ansicht, Gachmoret sei der Grund. Und, bei Gott, Violante hatte hart gearbeitet, um diesen Eindruck zu erzeugen. Ziehe einige wenige ins Vertrauen und gestehe ihnen deine Lüge. Dann tische ihnen als Erklärung eine zweite auf, die sie nachfühlen können. Sie werden dir glauben, solange sie an deine Gefühle glauben. Gachmoret. Stumm schüttelte sie den Kopf und stellte ihn sich vor, wie sie ihn zuletzt gesehen hatte. Rußgeschwärzt und gerüstet, mit einem Schwert in der einen Hand und an der anderen. Der Gedanke daran war noch immer zu schmerzlich. Aber bald würde der Tag kommen, an dem sie sich ihm stellen musste. »Du wirst mir sagen, wo er ist«, flüsterte sie in den Wind. Sie hatte ein ganzes 1000 geopfert. Was bedeuteten da noch weitere Verluste, größere Entbehrungen? »Du wirst ihn mir zurückgeben«, raunte sie in die Nacht. »Ganz gleich, was es mich kosten wird. Er ist mein, hörst du, Gachmoret?« In der Finsternis ballte sie die Fäuste. »Du wirst ihn mir zurückgeben«.